Geld wird geschätzt, für wichtig erachtet, für unabdingbar erachtet, weil damit alles, was es in der Gesellschaft an produzierten Gegenständen gibt, zugänglich wird. Dieses Lob des Geldes beruht aber auf einer Unterstellung, die dabei selbstverständlich mitgedacht, aber nie so explizit gesagt wird, dass man dafür, um an die Sachen ranzukommen, Geld dann aber auch haben muss. Das liegt wiederum daran, dass die Produkte eben auch nur dadurch und dafür verfügbar sind. Alles, was es in der Gesellschaft an schönen und nützlichen Produkten gibt, kommt überhaupt nur auf die Welt als etwas, was zum Verkauf ansteht, also als Anspruch auf Geld, der bedient werden muss, damit man in den Genuss der jeweiligen Sache kommt. Das zeigt an der Ware schon das Preisschild. Solange das Preisschild noch dranhängt, ist die Ware, wie Marx so schön sagt, erst ideelles Geld. Sie kündet damit an, dass sie in Geld verwandelt werden muss, dass sie selber noch gar nicht der Reichtum dieser Gesellschaft ist, dass der ganze Produktionsakt überhaupt erst fertig ist, wenn diese seltsame Sache Geld am Ende in der Hand dessen landet, der die Produktion gemacht hat. Negativ gesagt, handelt es sich dabei um ein sehr eigenartiges Verhältnis, weil ja dieses Zugriffsmittel, dieses Kaufmittel für alles, was es gibt, der Sache nach ja zur Produktion des materiellen Reichtums gar nichts beiträgt. Der Reichtum an materiellen Sachen wird durch seine Verwandlung in Geld gar nicht mehr. Darum geht es dabei also offensichtlich auch nicht. Unterstellt ist, praktisch vorausgesetzt ist, dass alle nützlichen Gegenstände existieren als Eigentum, als privater Besitz von privaten Eigentümern und nicht deswegen, weil die diese für sich, für ihren Bedarf bräuchten, weil sie sie behalten wollen und andere nicht rankommen lassen wollen, sondern weil die ganze Produktion der Sachen selber diesem Zweck abstraktes Eigentum sich anzueignen haben zu wollen. Was meint dieser Ausdruck abstraktes Eigentum? Das Eigentümliche am Geld ist ja, wenn man davon redet, jemand ist vermögend, der hat viel Euro, der ist Milliardär, dann redet man tatsächlich darüber, dass er in diesem Ding über eine Verfügungsmacht verfügt, die richtig getrennt existiert von den nützlichen Gegenständen, die man sich damit zunutze machen kann. In dieser Trennung, in dieser Abstraktion von der Nützlichkeit der besonderen Sachen und der zugleich gegebenen Macht, mit diesem abstrakten Eigentum an alles heranzukommen, was es braucht, ist der tatsächliche Nutzen des Geldes, und darin liegt auch sein Zweck, wenn er zum Zweck der Produktion gemacht wird, wie das hierzulande passiert. Alle Produkte der Arbeit existieren demgegenüber als nützlich, sofern sie zu diesem Zweck beitragen. Und das Resultat ist die Vermehrung dieser Zugriffsmacht selber, der Fähigkeit, mit einem Eigentumstitel auf Reichtum, an den materiellen Reichtum in dem Maß und in dem Umfang heranzukommen, wie man es haben will. Reichtum getrennt von allen nützlichen Gütern, das ist tatsächlich dieses eigentümliche Ding, um das es darum geht. Die Macht des Privateigentums in einem Ding vergegenständlicht und damit in der Verfügung derer, die über diese vergegenständlichte Form verfügen. Und das ist, um das nochmal zu betonen, so ziemlich das Gegenteil davon, die Produktion der Gesellschaft so zu organisieren, dass mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele nützliche Gegenstände rauskommen und möglichst viel Freizeit dann auch für diejenigen, die arbeiten. Das Gegenteil deswegen auch von einer vernünftigen Anwendung der Arbeit, weil wenn für Geld gearbeitet werden muss, dann ist ja tatsächlich auch an der Arbeit nicht ihr materieller Inhalt das Entscheidende. Na klar, irgendein nützliches Gut muss ein Unternehmen, muss eine Firma schon auf die Welt bringen, um ein Bedürfnis, ein zahlungsfähiges Bedürfnis danach auszunutzen. Aber das Entscheidende an diesem Ding, dass zugleich ein Auto oder ein Tisch ist, das Entscheidende darin ist, dessen Potenz, dessen Fähigkeit, sich in Geld zu verwandeln. Und das Entscheidende an der Arbeit, das will ich im Folgenden zeigen, ist deswegen dann auch, ob die Art und Weise ihrer Verrichtung für genau diesen Zweck taugt. Der Aufwand, der für die Produktion der verschiedensten Sachen zur Anwendung kommt, der ist bei allen unterschiedlichen Gütern immer der gleiche, Privateigentum zu schaffen, und zwar immer mehr in den Händen derjenigen, die schon eines haben. Dafür wird in der Gesellschaft gearbeitet und deswegen hat die Dauer der Arbeit und die Intensität der Arbeit auch kein Maß an dem Bedürfnis, sich Arbeitsaufwand zu ersparen, sondern es ist genau umgekehrt. Der Aufwand ist gerade wichtig, der muss gerade sein, weil der bringt eben dieses Geld, an das herangekommen werden soll. Ich kann mal ein praktisches Beispiel für dieses eigenartige Verhältnis anführen, was ich vor ein paar Tagen in der FAZ war das, gelesen habe. Da war ein Artikel über die moderne Generation der Roboter. Und das Interessante an dem Artikel, wenn man das mal an dieser Stelle erwähnt, war eigentlich Folgendes, dass von vornherein der Zweck und der Nutzen dieses Produktionsmittels gar nicht gefasst wurde, als was kann man dafür für leichter, besser, effektiver an verschiedenartigen nützlichen Gegenständen herstellen. Für welche Sorte Produktion taugt denn jetzt diese neue Erfindung? Sondern es war von vornherein klar, dass der Zweck dieses Dings umso eher und umso mehr realisiert wird, als die Unternehmen, die sich diese Roboter kaufen sollen, darin ein Mittel finden, aus der Arbeit ihrer Beschäftigten für sich mehr Überschüsse herauszuschlagen. Die Identität des Zwecks des Produktionsmittels mit dem Zweck Geldproduktion ist dann in dem Artikel richtig schön an dem Beispiel Roboter durchgeführt worden. Und daran sieht man, dass, wie gesagt, die Einsichten, die man in der Sache ziehen kann, nicht irgendwie fürchterlich geheimnisvoll sind, wenn man sich die Sache nur mal von dem Gesichtspunkt aus betrachtet, ob man das eigentlich für einen vernünftigen Zweck des Arbeitengehens halten will oder nicht. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Geld als Zweck der Produktion trennt Konsum von Arbeit, macht Arbeit zum Mittel für Geld und Konsum zum Mittel der Realisierung produzierter Geldansprüche in Form von Waren. Das ist organisiert. Zweitens, als Verhältnis, als Gegensatz von denen, die arbeiten und von denen, die arbeiten lassen. Ich habe ja schon gesagt, vom Standpunkt der Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten, ist der Sache nach immer mehr Arbeiten ein sehr unvernünftiger Zweck, auf den von sich aus auch niemand käme, der ihnen aufgenötigt wird durch die Notwendigkeit, sich die Konsumgüter mit Geld zu beschaffen. Umgekehrt, dass immer mehr arbeiten lassen ein Subjekt hat in denen, die die Arbeit anwenden, also von den Verkäufern der Arbeitskraft einkaufen. Erster Punkt. Es ist ja niemandem ein Geheimnis, dass Arbeit, das habe ich im Einstieg schon mal erwähnt, nichts ist, was die Leute so jeder für sich auf einer kleinen Parzelle hierzulande erledigen. Arbeit ist im Kapitalismus in den wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen gesellschaftlich organisiert, als Fabrik, als Büro, also als ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem die Potenzen der Arbeit, die Produktivkraft der Arbeit in der Hand der Unternehmen zum Einsatz kommen. Arbeiten findet kollektiv statt, aber die Eigentümlichkeit dieser Kollektive besteht der Sache nach darin, dass sie gar keine Kollektive derjenigen sind, die da zusammen in Anführungsstrichen arbeiten. Es handelt sich um Belegschaften, ein sehr passendes Wort für dieses Verhältnis, vom Kapital, vom Anwender und vom eigentlichen Eigentümer der Arbeit organisierte Arbeitsverhältnisse, in der dann die einzelnen arbeitsteiligen Tätigkeiten ihren Platz finden. Das heißt aber umgekehrt für die Leute, die arbeiten gehen müssen, dass die für sich alleine als jemand, der nur seine Arbeitskraft zu verkaufen hat, nicht nur mittellos sind, sondern auch hilflos. Ihre Arbeit können sie gar nicht zur Anwendung bringen, weil es sie als wirkliche gesellschaftliche Potenz, als wirkliches Verhältnis von Teilarbeiten nur in der Hand derjenigen gibt, die die Arbeit einkaufen. Da agieren also zwei gründlich getrennte, ökonomisch unterschiedene Seiten. Die einen verdienen Geld durch Arbeit und die anderen verdienen Geld durch Arbeiten lassen. Und das heißt für denjenigen, der Geld durch Arbeiten verdient, dass an seiner Arbeit streng genommen überhaupt nichts sein ist. Die ist eingerichtet und wird organisiert von und für den, der arbeiten lässt. Und so ist dann tatsächlich die Arbeit für beide Seiten eine Geldquelle, aber eine vollkommen verschiedene. Das ist keine technisch-organisatorische Sache, sondern so wird Arbeiten für Geld tatsächlich zu einem Produktionsverhältnis. Die Mühe, die Anstrengung fällt auf die eine Seite. Die Aneignung von Geld und Geldüberschüssen fällt auf die andere. Und dagegen ist auch kein Einwand, dass der Arbeitende doch ein Geld bekommt für die Tätigkeit, die er da abliefert. Denn auch das Geld fließt ja ihm nicht dadurch zu, dass er arbeitet, sondern auch das Geld fließt ihm in dem Maße und dann und unter der Bedingung zu, dass das Produkt seiner Arbeit vom Unternehmen auf dem Markt verkauft wird und den Lohn wieder einspielt, der für die Arbeit verausgabt worden ist. Geldquelle ist die Arbeit für den Arbeiter nur dann, wenn sie sich als Geldquelle für die andere Seite bewährt. Und das schlägt sich in dem Verhältnis von Geld und Arbeit nach beiden Seiten nieder. Es sind also zwei in dieser Gesellschaft gründlich getrennte Sachen, die bei Lichte besehen eigentlich zusammengehören, die eigentlich zwei Seiten eines einheitlichen Prozesses sind, aber in dieser Gesellschaft zerrissen, auseinander getrennt vom Eigentum. Produktion für Geld und Ausnutzung des Bedarfs, des zahlungsfähigen Bedarfs nach Arbeitsprodukten für Geld ist nicht die Sache dessen, der die Arbeit macht. Und umgekehrt, der die Arbeit macht, hat Tätigkeiten zu verrichten, deren Inhalt gar nicht aus irgendeinem von ihm definierten Bedarf nach irgendeiner Sache oder irgendeiner Tätigkeit kommt, sondern sich rein dem Gesichtspunkt der Verkäuflichkeit von Produkten durch andere verdankt. Und das ist für den Zweck, um den es hier geht, auch außerordentlich zweckmäßig. Weil für diejenigen, die arbeiten lassen, ist viel, möglichst viel arbeiten lassen, nämlich andere, eine durchaus zweckmäßige Veranstaltung. Je mehr sie arbeiten lassen, je mehr Arbeitszeit sie ihre Arbeitenden verrichten lassen, desto mehr, sofern der Verkauf gelingt, Produkte können sie ja auf dem Markt zu Geld machen. Vom Standpunkt ihres Geldvermögens, das sie da zum Einsatz bringen, zum Einkauf von Arbeit und Produktionsmitteln, ist es ein durchaus vernünftiger, sachdienlicher Zweck, Vermehrung des Eigentums. Für die anderen, die die Arbeit machen, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, vom Standpunkt eines gesellschaftlichen Bedarfs ist das ein unsinniges Verhältnis. Vom Standpunkt vom privaten Interesse an der Mehrung der privaten Verfügungsmacht, über die man im Geld verfügt, ist es eine sehr sinnvolle und vernünftige Veranstaltung, das Ganze so zu organisieren, und andere, die Arbeit anderer zum Mittel der eigenen Bereicherung zu machen. Und das ist auch der Grund dafür, warum beide Gesichtspunkte, die ich einleitend benannt habe, beide Gesichtspunkte der Kritik an der Arbeit in diesem Verhältnis tatsächlich zusammenfallen. Wenn Geldvermehrung der Zweck der Produktion ist, dann hat diese Produktion am Gesellschaftler in einem irgendwie definierten gesellschaftlichen Bedarf kein Maß, sondern hat sein Maß tatsächlich nur in dem, wie sehr es und wie gut es gelingt, aus einem bestimmten Quantum Geld mehr Geld zu machen. Und wenn es darum geht und wenn die ganze Produktion diesem Standpunkt praktisch subsumiert ist, dann ist das eben auch der Grund, warum die Leute, die die Arbeit machen, dabei schlecht wegkommen. Produktion nicht für den Bedarf, sondern für Geld und schädliche Wirkung für die Arbeitskraft, das sind die beiden Seiten der Tatsache, dass es hier eben um den gesellschaftlichen Bedarf im vernünftigen Sinne nicht geht. Dieser Zweck erzwingt ein Maß von Arbeitsdauer und Intensität, die vom Standpunkt Arbeit für Bedarf unsinnig und schädlich ist, die sich rein daraus ergibt, dass aus einem Mehr sich immer noch mehr machen lässt, sofern die nötige Arbeit dafür verfügbar ist und zum Einsatz kommen kann. Und die einzige Voraussetzung im Ausgangspunkt dafür, dass das so läuft, ist eigentlich ganz billig, nämlich die, es muss auf der einen Seite genügend Geld in einer Hand, in der Hand eines Privateigentümers versammelt sein, damit er in der Lage ist, sich die Potenzen der Arbeit einzuverleiben, zu kaufen. Sein Geld muss reichen, und wenn es nicht seins alleine ist, dann das Geld derer, die sich zu diesem Zwecke als Eigentümer zusammentun. Sein Geld muss reichen, um Produktionsmittel und Arbeit einzukaufen in einer Dimension, die es erlaubt, die Potenzen der Arbeit für dessen Vermehrung zu nutzen. Und das unterstellt auf der anderen Seite, dass es genügend Leute gibt, denen genau dieses Geld fehlt und die deswegen diesem Bedarf auf der Seite der Eigentümer gegenüberstehen. Es geht also gar nicht darum, um das mal auf den ersten Punkt zurückzubeziehen, es geht gar nicht einfach darum, in einem bestimmten Quantum Geld ein Privateigentum zu haben, mit dem man dann auf alles zugreifen kann, sondern es geht darum, dieses Privateigentum in Form von Geld in einem Umfang zu haben, die es erlaubt, sich die Potenzen der Arbeit nutzbar zu machen. Zugriff nicht einfach auf alle schönen Konsumgüter dieser Welt, sondern Zugriff auf die Mittel des Produzierens von Geld ist die entscheidende Qualität, die das Geld bekommt, wenn es ab einer bestimmten Größe in einer Hand zusammengefasst ist. Der Ausschluss der Arbeit vom Reichtum ist nicht einfach der Ausschluss vom Reichtum in der Form des Nicht-Zugreifen-Könnens auf alle Mittel der Konsumption. Der eigentliche Ausschluss der Arbeit von Reichtum findet darüber und dadurch statt, dass das Geld selber sich die Potenzen der Arbeit in Form von Produktionsmitteln bemächtigt und die Arbeit für sich wirken lässt. Übrigens auch das eine Sache, die im Prinzip jedem bekannt ist, dass nämlich Geld in dieser Gesellschaft für zwei ganz unterschiedliche und gegensätzliche Zwecke zum Einsatz kommt. Der eine Zweck heißt höflich vornehmen, investieren. Und da geht jeder davon aus, dass ein Geld, das investiert wird, sich auf geheimnisvolle Weise selber erhält, dass es auf eine Art und Weise ausgegeben wird, dass es gar nicht weg ist, sondern in Form von Produktionsmitteln und Arbeitskraft in der Hand dessen verbleibt, der diese Mittel eingekauft hat und mit dem Verkauf der Ware zurückkommt, natürlich mit einem Überschuss. Und genauso selbstverständlich geht jeder davon aus, dass die zweite Methode, Geld auszugeben, nämlich bloß dafür, dass man sich die Gegenstände des täglichen Bedarfs kauft, das dumme Ergebnis hat, dass das Geld dann tatsächlich weg ist und man wieder arbeiten gehen muss, um sich Neues zu beschaffen. Das Geld macht sich die Potenz der Arbeit, Eigentum zu schaffen, zu seiner eigenen Potenz, eben indem es in ausreichender Menge zur Verfügung ist, also die Qualität bekommt, die Produktion für sich zu organisieren. Und in dieser Eigenschaft heißt das Geld dann Kapital. Und um das nochmal zu beziehen auf die Beschwerde, die Reichen werden immer reicher. Der Witz an den Reichen in dieser Gesellschaft, übrigens auch im Unterschied zu anderen, früheren oder auch neben dem Kapitalismus noch existierenden Gesellschaften, der Witz am Reichtum der Reichen ist gar nicht, dass sie ganz viel Autos und Häuser und sonst wie Geld besitzen, sondern der Witz des Reichtums ist seine Qualität als Verfügungsmacht über seine eigenen Quellen. Mehr werden kann das Geld nur und wird es, indem es die Quellen der Vermehrung kauft, also ganze Produktionsprozesse, die darüber in die Welt kommen und sich den Zweck setzen, eben diese Vermehrung zustande zu bringen. Und das ist, um nochmal an den Ausgangspunkt zurückzugehen, eine grundsätzliche Kritik an diesem Austauschverhältnis von Arbeit und Geld. Weil es ist ja offensichtlich gar nicht so, dass die eine Seite Arbeit hingibt und dafür ein Geld bekommt und die andere Seite die Produktionsmittel hinstellt und dann ihren verdienten Lohn in Form von Gewinn darüber bekommt, dass es die Produktionsmittel zur Anwendung bringt. Gekauft wird streng genommen gar nicht Arbeit, sondern gekauft wird mit dem Lohn, mit dem Gehalt Verfügung über den Einsatz des Arbeitsvermögens, gekauft wird Leistungsfähigkeit und der werden die entsprechenden Vorgaben gemacht, damit die Produktion insgesamt eine Differenz erzeugt zwischen dem, was das Unternehmen hingelegt hat für die Mittel des Produzierens sachlicher und menschlicher Natur und für das Ergebnis, was sich dann mit dem Verkauf der Waren auf dem Markt erzielen lässt. Um diese Differenz geht es, um die Differenz von Kosten und Ertrag. Und das ist die Leistung der Arbeit, auf die es unter der Regie des Kapitals ankommt. Der Begriff dessen, was rentable Arbeit heißt. Rentable Arbeit ist schlicht nichts anderes als diese Bestimmung der Arbeit, eine, die ihrem Anwender mehr einbringt, als sie ihn kostet. Um diese Differenz geht es, die ist der ganze Zweck der Veranstaltung. Und weil es um diese Differenz geht, entscheidet sich an der Art und Weise, wie die erwirtschaftet wird, auch wie gearbeitet wird und für wie viel Geld gearbeitet wird. Was ist der Fortschritt? Was ist der Fortschritt nach der Seite des Reichtums? Jede Geldvermehrung, die auf Seiten des Kapitals durch den Einsatz von rentabler Arbeit zustande kommt, produziert nicht einfach einen größeren Umfang an Zugriff auf Konsum und leichtes Leben und Genuss auf Seiten derer, die die Quellen in Bewegung setzen, sondern produziert in der Hand des Kapitals zusätzliche Zugriffsmacht auf neue Potenzen, auf mehr Potenz der Arbeit. Oder so anders ausgedrückt, Arbeit unter der Regie des Kapitals produziert laufend einen wachsenden Ausschluss derjenigen, die arbeiten, von dem Reichtum, den sie produzieren, für dessen Produktion sie eingesetzt werden. Es findet eine laufende, wachsende Scheidung von Arbeit und Eigentum statt. Der Ausgangspunkt, ja, auf der einen Seite muss es bloß eine genügend große Menge von Geld geben, auf der anderen Seite Leute, die nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft, und dann geht das Ganze los. Im Resultat reproduziert sich dieses Verhältnis als ein Ausschlussverhältnis der einen, die immer gerade so viel kriegen, dass sie wieder in die Fabrik müssen, und den anderen, deren Reichtum auf der anderen Seite in dem Maße, wie sie die Arbeit zur Anwendung bringen, wächst. Und dieses Wachstum ist der nie zur Zufriedenheit erfüllte Zweck. Deswegen gibt es in dieser Gesellschaft auch nie mal den Punkt, dass gesagt wird, jetzt reicht es auch mal mit der Arbeit. Der Aufwand ist genug, jetzt muss mal Schluss sein, jetzt ist die Bedürfnisbefriedigung so weit gediehen, dass mehr nicht gearbeitet werden muss. Für beide Seiten reicht es immer nicht. Für die eine Seite reicht es immer nicht, weil das, was man für sein Geld tun muss, die Anstrengung, die man da erbringt, immer nur die Reproduktion des armseligen Ausgangspunkts hinbekommt, für die man hingegangen ist. Und für die anderen reicht es immer nicht, weil das, was an Überschuss hervorgebracht wird, zu dem gleichen Zweck wieder zum Einsatz kommt, für den er erwirtschaftet worden ist. Und das hat für den ersten Punkt, für das Verhältnis der Arbeit zum Konsum, eine weitergehende Konsequenz. Das eine habe ich im ersten Punkt schon gesagt. Was der Mensch dann im Resultat vom Verkauf seiner Arbeitskraft hat, wenn dann seine Arbeitskraft eingesetzt worden ist vom Kapital und der Lohn bezahlt, ist gar nicht durch seinen Bedarf bestimmt. Jetzt ist positiv gesagt, wodurch ist es denn bestimmt? Ja, eben durch den Zweck, diese Differenz zwischen Kosten und Erlös aus der Arbeit herauszuwirtschaften. Die Kalkulation der anderen Seite mit der Arbeit als lohnende Kost, Lohnkosten heißt das ja deswegen auch passenderweise, was da gezahlt wird, diese Kalkulation bestimmt und definiert den Umfang des gezahlten Geldes und ob und inwiefern und inwieweit das dann reicht oder genug ist oder auch mal mehr oder weniger für das, was der Mensch zum Leben braucht, ist in der Kalkulation selber schlicht und einfach als Gesichtspunkt nicht vorhanden. Das heißt umgekehrt, das ist ein weiterer Punkt, der dann auch im Buch noch abgehandelt wird, dass die Leute, wenn sie sich einen halbwegs brauchbaren Lohn sichern wollen, sich nicht einfach auf ihren Arbeitsvertrag beziehen können, sondern sich auch noch als Gewerkschaft zusammentun müssen, um dies vom Kapital zu erstreiten. Da, wo der Mensch Geld verdient, ist sein Zweck, Geld für Lebensunterhalt, für Konsum zu bekommen, überhaupt nicht leitend. Und da, wo er konsumiert, seinen Zweck verfolgt, ist sein Bedarf ebenfalls nicht leitend, weil da hängt die Frage, was das Geld dann reicht, was er bekommt, gar nicht von ihm ab, sondern von den Preisen, die die Produzenten der Produkte produzieren. Und das merkt man selbst noch am trostlosen Lob des proletarischen Konsums in der sogenannten Massengesellschaft, wo dann gefeiert wird, dass heutzutage die Leute doch immerhin einen Kühlschrank und ein Auto und manche sogar ein Häuschen besitzen, wo am Maßstab genommen wird an der Vorstellung eines absoluten Elends und gesagt wird, na, da hat der Kapitalismus doch was Tolles hingekriegt, dass auch die armen Leute mit so ungefähr in ihrem Leben zurechtkommen. Völlig aus dem Blickfeld verschwindet bei diesem Lob, was sie denn dafür haben tun müssen. Völlig aus dem Blickfeld verschwunden ist, dass dieser Konsum ein Abfallprodukt eines wachsenden Reichtums ist, dessen Zweck gar nicht in diesem Abfallprodukt liegt, sondern ihn entweder zustande kommen lässt oder, wenn es dann von der Konjunktur oder den Berechnungen der Unternehmen nicht passt, auch dann mal wieder nicht. So gibt es dann den Gegensatz von Arbeit und Reichtum als Produktionsverhältnis, wachsende Kapitalmassen auf der einen Seite, deren Zweck darin besteht, immer neue Arbeit einzusaugen, und eine wachsende Zahl von Leuten, die eine andere Geldquelle als die ihrer Arbeitskraft zu verkaufen nicht haben und die nur zum Einsatz bringen können, wenn die andere Seite daran verdient. Zur Kenntnis genommen wird dieser Gegensatz in aller Regel hierzulande als Klage über ungerechte Bezahlung. Klage über ungerechte, zu niedrige, nicht der wirklichen Leistung entsprechende Löhne, Lohndrückerei dort, wo die Arbeit doch alle Leistungen, die ihr abverlangt werden, erbracht haben. Die Klage geht praktisch davon aus, dass mit der Bezahlung des Lohns, mit der Abgeltung des Einkaufs der Arbeitskraft im Lohn, die Trennung der Arbeit von ihren eigenen Produktionsergebnissen, und zwar auf wachsender Stufenleiter, stattfindet und erfunden wird stattdessen ein ganz anderes Verhältnis, nämlich ein irgendwie geartetes Verhältnis von einer Geldsumme auf der einen Seite und dem, was der andere an Tätigkeit geleistet hat, auf der anderen. Diese Vorstellung eines gerechten Entgelts ist nach mehreren Seiten hin unsinnig. Wie gesagt, das wirkliche Verhältnis von Lohn und Leistung besteht darin, dass im Lohn Verfügungsmacht über Arbeit verkauft wird und deren Leistung in der Produktion von Kapital in fremder Hand besteht, sodass der Lohn dann fürs Kapital in Ordnung geht, wenn er diese Potenz in seiner Hand erbringt und die entsprechende Differenz zustande kommen lässt. Erfunden wird ein ganz anderes Verhältnis zwischen Geld und Arbeit, als gäbe es da sozusagen irgendeine Art von immanenter Beziehung zwischen der Geldsumme und einer Arbeitsstunde oder einem bestimmten Quantum abgeleisteter Arbeitsminuten oder Arbeitsstücke. Man streitet um den Anteil am Ergebnis und gibt damit der Sache nach ja schon zu Protokoll, dass diesem Verhältnis die Gerechtigkeit gar nicht innewohnt, dass man eben immer erst darum streiten muss, dass es also eine Machtfrage ist und bleibt, wie hoch dann letztlich das Geld ist, das der Kapitalist hinlegen muss, um sich die Potenzen der Arbeit als sein Mittel einzuverleiben. Wie gesagt, im Zweck der Lohnzahlung kommt der Bedarf derer, die arbeiten, nicht vor. Also muss er von ihnen selber, und das noch mitten im Kapitalismus, überhaupt immer erst an den Lohn herangetragen werden, ein Stück weit erzwungen werden, damit dieser Gesichtspunkt überhaupt praktische Wirksamkeit erlangt. Und ebenso wenig hat der Lohn sein Maß an produzierten Reichtum auf der Seite des Kapitals, aber auch nicht am Lebensbedürfnis, sondern eben nur an seiner Funktion für die Erwirtschaftung einer Differenz zwischen Kapitalerträgen und weggezahlten Lohnsummen. Noch ein paar Worte zum Schluss, das ist der dritte Punkt, über den ich noch was sagen wollte, ist, wie gibt's das denn dann? Was heißt das für die Organisation der Arbeit am Arbeitsplatz? Ganz selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass das, was an Tätigkeiten zu erledigen ist, sich aus der Einrichtung von Arbeitsplätzen durch diejenigen ergibt, die schließlich die Produktion organisieren, ihren Zweck bestimmen, die Produktionspalette definieren und festlegen, was dafür jeweils zu tun ist. Die Tätigkeit vollbringen die Leute, aber nichts an der Bestimmung seiner Tätigkeit ist von ihm bestimmt, von seinen Zwecken her definiert. Er hat es nicht in der Hand, wie viel Aufwand er zu treiben hat, sondern das ist ihm vorgegeben und seine Leistung besteht dann eben tatsächlich darin, diesen Arbeitsplatz so auszufüllen. Und auch das schon wirft ein ziemlich schlechtes Licht auf die Arbeitsverhältnisse im Kapitalismus. Es wird nicht individuell gearbeitet, jeder so für sich. Es wird arbeitsteilig gearbeitet, ein Kollektiv des Arbeitens organisiert, aber nicht als Resultat und Ergebnis und Verlaufsform einer Planung der effektivsten Methode, nützliche Gegenstände herzustellen, sondern unter dem Gesichtspunkt der Erzwingung von möglichst viel Leistung durch das Arbeitskollektiv, das da auf die Welt kommt. Wenn es beim Arbeiten um die Differenz zwischen gezahltem Lohn pro Stunde oder pro Arbeitseinheit und der aus den Produktionsmitteln und der Arbeitskraft insgesamt herauszuwirtschaftenden Überschuss geht, dann geht es eben auch bei der Organisation der Arbeit darum, die so effektiv wie möglich unter diesem Gesichtspunkt einzurichten. Und so findet sich der Arbeitnehmer in der eigentümlichen Situation, dass er zwar selbstverständlich mit dem Arbeitgeber, wie er so schön heißt, einen freien, gleichberechtigten Arbeitsvertrag abschließt, aber im Betrieb, dort wo die Arbeit stattfindet, von dieser Freiheit schlicht und einfach nichts übrig bleibt, weil es darum geht, sich, und das ist dann seine Leistung, den Arbeitsbedingungen unterzuordnen und mit ihnen zurechtzukommen, die einem da angeboten werden.